Das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast Robert Scheer. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön.
Der Anlass ist dein neues Buch. Am 11. März ist es erschienen. Es heißt Pizzi, Erinnerungen an die Ghettos Karaj und Satu Mare und die Konzentrationslager Auschwitz, Waldorf und Ravensbrück. Ganz schön langer Titel.
Ja, das Buch erscheint eigentlich diese Woche. Also man kann das Buch schon bestellen und ich kann das nur weiterempfehlen. Buch hat so einen Titel, weil die sind die Orte, wo meine Großmutter Pizzi war. Pizzi heißt auf Ungarisch die Kleine. Sie war klein, aber trotzdem eine große Frau.
Und wer Ghettos und KZs überlebt hat, der muss auch ganz schön zäh sein. Das ist ja schon eine ganz schön lange Liste einfach und muss ganz schön viel Horror auch gewesen sein. Ja,
ja, sie hat in einem Jahr viel erlebt, ihre ganze Familie verloren, Vater, Mutter, Geschwister, also sie blieb allein und unterwegs von diesem Albtraum hat sie auf dem Zug meinen Großvater kennengelernt und kurz danach ist mein Vater geboren.
Ein bisschen ein Happy End dann, ein kleines zumindest.
Ja.
Ja, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch über deine Großmutter zu schreiben?
Sie starb vor einem guten halben Jahr und da musste ich etwas tun, weil sie hat auch das Buch gelesen und ich wusste, dass sie das möchte und ich wollte etwas tun und dann sagte ich mir, jetzt ist die Zeit gekommen und alles ging auch sehr schnell mit dem Verlag, als ob ihre unsichtbaren Hände im Spiel waren.
Also du hattest die Idee und hast dann erst einen Verlag gesucht und bist dann zu deiner Oma gereist.
Ja, es geschah eigentlich am 24. habe ich so eine Leseprobe geschickt und am 25., weil der Verlag macht solche Bücher über Holocaust und es gehört zum Programm und schon, sie wollten das machen und das ist auch interessant, weil am 25. Dezember starb der Bruder von meiner Großmutter an Typhus in Mauthausen und am 25. Dezember ist mein Vater 46, also zwei Jahre danach, dann kam mein Vater zur Welt.
Viele symbolische Daten.
Ja.
Und an Weihnachten hast du hat der Verlag gearbeitet, hast hingeschickt und Antwort
deswegen
bekommen.
Deswegen ist es also eine unsichtbare Hand und ich rede nicht über Adam Smith, sondern wirklich eine unsichtbare Hand ins Spiel. Und es hat mich sehr gefreut und diese Woche kommt das Buch raus und in alle Buchhandeln kann man das kaufen.
Also und die Arbeitsprobe, hast du da zusammengefasst, so ein bisschen den Werdegang oder den Lebensweg deiner Oma, weil du hast ja dann noch nicht mit ihr so ausführlich dann gesprochen gehabt fürs Buch.
Ja, doch, es war alles schon fertig und dann, weil es ist so ein Anlass zu ihrem 90. Geburtstag, also der waldeutsche Schriftsteller Moah fährt nach Israel, wo meine Großmutter lebt mit meinen Eltern und ich mache so ein Interview mit ihr und sie erzählt mir ihr Leben. Also es ist auch so, ich frage und sie antwortet und es ist sehr lebendig. Es liest sich wie ein Roman, würde ich sagen.
Aber du hast quasi dich als Erzähler, als Fragerolle, als Journalist quasi, hast du dich so drin gelassen im Buch?
Ja, als Rahmenbedingungen. Eigentlich hat das Buch meine Großmutter selbst geschrieben für mich und meinen Bruder. Und als Rahmenbedingungen dachte ich, dass es besser wäre, so als Dialog, in Dialogform.
Aber sie hatte alles schon geschrieben, aber.
Ja, und dann habe ich, sie hat alles geschrieben und ich habe das sozusagen übersetzt und diese kleinen Rahmenbedingungen gemacht. Also es ist ein sehr gutes Buch, weil nicht ich eigentlich das geschrieben habe, sondern meine Großmutter.
Aber den 90. Geburtstag, den gab es wirklich und da warst du auch wirklich dort?
Ja. und das gab es auch.
Und wie erinnerst du deine Oma so quasi jetzt, als du auch Kind warst, wenn man so seine Oma so mitbekommt immer?
Ja, also sie hatte, als sie jung war, eine große Familie und danach hatte sie nur meinen Vater und dann ich und meinen Bruder, also eine kleine Familie. Und sie hat uns sehr, sehr geliebt. Ihre Liebe war sehr stark.
Und ja, hat sie viel darüber geredet, auch damals schon? Kannst du dich daran erinnern, dass sie erzählt hat von diese Geschichte, die du jetzt quasi veröffentlicht hast?
Ja, sie hat mit mir und mit meinem Bruder, sie hat eigentlich ziemlich viel darüber geredet und schon sehr früh. Und mit meinem Vater nicht, aber das ist ziemlich bekannt für so Holocaust-Überlebende, dass sie mit der sozusagen mit der zweiten Generation nicht so reden, sondern mit den dritten, also mit den Enkelkindern und so.
Wie war das für dich als quasi Kind und Jugendlicher,
ja,
das
also
zu hören?
Man denkt über diese Dinge nicht nach, aber ich wusste, dass es sowas gibt und sie hat ihre Familie verloren und Judentum und solche Sachen, was auch im Buch vorkommen.
Also eine dunkle und harte Geschichte, aber sie hat quasi, es war ihr wichtig, auch darüber zu erzählen und du hast jetzt ihr nochmal ein Denkmal gesetzt,
ja,
damit.
Ja, das stimmt. Und das freut mich sehr, dass es so schnell geklappt hat und es ist auch sehr gut recherchiert mit einem Nachwort und ich bin sehr froh, es entspricht alles, was, also ich bin sehr froh und glücklich.
Was meinst du mit recherchiert? Hast du ihre Angaben nochmal quasi nachgeprüft auch?
Ja, und auch der Verlag, insbesondere die Verlegerin Jana Reich, sie hat auch so Museen, die mal KZs waren, auch angeschrieben und wir haben viele Dokumente, Fotos bekommen, also es ist ein sehr schönes Buch geworden.
Vielleicht gehen wir die einzelnen Orte auch nochmal durch, wenn die Erinnerungen eben hier an die Ghettos Karaj und Satu Mare, von denen habe ich persönlich jetzt noch nie was gehört, im Gegensatz zu den großen KZs. Wie hat deine Oma quasi dann die Nazi-Zeit dann erlebt? Sie war ja in Ungarn, hat sie damals gelebt?
Ja, so. Die haben sich immer gewechselt, diese Orte. Karaj ist heute in Rumänien. Also es geht um Siebenbürgen. Und vorher war es Ungarn, Nagykaraj. Also eigentlich unsere Muttersprache ist Ungarisch. Und sie hat das Buch auf Ungarisch geschrieben. Und Satmar, also es gibt in Brooklyn ein bekannter Rabbi, Teitelbaum, sie stammen so, sie heißen Satmar, Gemeinde, sie sind sehr bekannt und also es ist im Norden Rumäniens und es war mal Ungarn, dann Rumänien, dann nochmal Ungarn und als es Ungarn war, in 1944 wurden sie deportiert, also 40 bis 1944.
Da war schon Nazi-Herrschaft da war es eben noch schon Ghetto, das war die jüdische Gemeinde, die da gelebt hat.
Ja, also als die Ungarn gekommen sind und es nicht mehr Rumänien war, in 1940 kamen die Ungarn und in 1944 wurden die Deportationen nach Auschwitz und solche Orte.
Und wo ist sie dann hingekommen?
Also zuerst nach Auschwitz.
Zuerst nach Auschwitz und die Großfamilie ist da nicht mehr mitgekommen.
Ja, weil die Alten und Jungen, ihre Schwester hatte auch eine Tochter, sie war 4 Jahre alt und mit der Mutter natürlich wurden sie verbrannt.
Verbrannt in Auschwitz dann auch.
Also sie sind verbrannt, ja.
Und deine Oma, wie hat die es geschafft, dem zu entkommen?
Ja, sie war noch jung. Sie war 20 Jahre alt und die noch fit waren ja für Arbeiten geeignet sozusagen. Also sie hat die ganze Zeit gearbeitet und am Ende hat 32 Kilo wiegt sie oder sogar. Ja, sie war ganz am Ende und sie war im ihre ganze Körper konnte sie nicht bewegen, also jahrelang, und bis zum Ende hatte sie so körperliche Probleme deswegen.
Ist aber befreit worden ist sie nicht in Auschwitz, sondern ja. Sie hat ja noch dann Waldorf und Ravensbrück erleben müssen. Wo war Waldorf?
Ja, das in Frankfurt gab es bei Frankfurt gab es auch ein KZ, so wo man gearbeitet hat, und es gibt bis heute so eine Firma Jean Brattengeier. Sie sind bis heute und sie bekennen sich nicht, dass sie etwas damit zu tun haben, und Zwangsarbeit hatten sie, und wir haben diese Firma angeschrieben, aber sie antworten nicht. In 1970 hat meine Großmutter auch zu ihnen geschrieben, und sie haben auch damals nicht gearbeitet. Also die Firma Jean Brattengeier bekennt sich nicht für solche Sachen, und das haben wir auch im Buch. Es gibt viele andere Firmen, die wenigstens danach irgendwie sie gesagt haben, ja, wir haben damit etwas zu tun. Es dauerte auch, aber diese Firma antwortet nicht einmal zum Beispiel.
Geschweige denn Entschuldigung oder eine Entschädigung oder so.
Ja, ne? Nicht mal eine Antwort. Also man kann das auch im Internet anschauen. Sie haben so eine Homepage, und diese Jahre sind einfach nicht dabei. Also vorher, diese Jean Brattengeier hat die Firma gegründet und alles lief prima, aber diese Jahre, Zweiter Weltkrieg, aber danach, sie sind nochmal erfolgreich, aber diese Jahre sind einfach nicht dabei.
Und auf dem Weg, den Klageweg, stand nie zur Debatte, oder hätte man da was machen können?
Ja, ich weiß es nicht. Meine Oma hat das schon versucht. Andere haben sich, sie hat gemacht, was sie konnte. Aber das war auch nur einige Monate. Sie war in so viele Orte. Am Ende, sie wurde im mecklenburgischen Malchow befreit.
Das war dann Außenlager von Ravensbrück dort?
Ja.
Was hat sie, weißt du, was sie da immer arbeiten musste? Was hat sie da bei Frankfurt gearbeitet und in den anderen Lagern?
Ja, sie haben so arbeiten, aber sie hatten überhaupt keine Kraft. Ist egal, was sie taten. Sie arbeitete so Gruben gegraben und so für Flugzeuge. Die Hitlerjungs waren dort und sie hatten Angst, und sie haben sich versteckt, und ja, viele Geschichten, was schwierig, das so einzeln zu erzählen. Es ist alles sehr interessant, würde ich sagen.
Und in dem Buch kommen die ganzen Geschichten dann auch zur Sprache?
Ja, ich würde das Buch wirklich empfehlen. Kann man das diese Woche schon bestellen. Das Buch kostet 19,90 € und ist auch nominiert für die Hotlist.
Was ist die Hotlist? Ich kenne die Shortlist.
Ja, hoffentlich wird es zur Shortlist auch. weil danach gibt es auch vermutlich so eine Shortlist. Ich weiß auch nichts, was. Aber für unabhängige Verlage haben so eine Liste, wo Verlage die Bücher, die sie wollen, dort haben. Und dieses Buch hat das alles verdient, vermutlich.
Wie kommt man da drauf, wenn das Buch noch gar nicht veröffentlicht ist, auf so eine Liste?
Es ist schon sozusagen veröffentlicht diese Woche. Man einfach schickt die Bücher, die Verlage schicken die Bücher, die sie wollen, zu diesem.
Das sind sozusagen die Indie-Verlage, ja, die dann nochmal einen eigenen Preis, eine eigene Nominierung, eine eigene Liste veröffentlichen. Robert Scheer, Pizzi, Erinnerungen an die Ghettos, Karajan Satumare und die Konzentrationslager Auschwitz, Waldorf und Ravensbrück. Das Buch, heute hier Robert Scheer, der Autor, zu Gast. Wir hören ein paar Takte Musik und dann hören wir Auszüge aus dem Buch. Er wird es hier selber vortragen. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag, zu Gast Robert Scheer, Autor von Pizzi, Erinnerungen an die Ghettos, Karaj und Satumare und die Konzentrationslager Auschwitz, Waldorf und Ravensbrück. Hier beginnt das Buch.
Ich besuchte im März 2014 meine Oma Elisabeth Scheer, genannt Pizzi, in Israel, wo sie seit 1986 lebte. Sie wohnte zusammen mit meinen Eltern in einer Wohnung und hatte dort ihr eigenes Zimmer. Es fehlte ihr an nichts. Sie freute sich, in ihrem Alter nicht auf sich allein gestellt zu sein. Ich kam aus meiner Wahlheimat Deutschland, um endlich Ihre Geschichte zu hören. Ihr 90. Geburtstag war der richtige Anlass für so ein intimes Gespräch. Auf Ungarisch versteht sich meine und Ihre Muttersprache, die Sprache meiner Familie. Worauf ich schon so lange gewartet hatte, um genau zu sein, 40 Jahre, konnte endlich losgehen. Einige wenige Dinge verwirklichen sich im Leben doch noch, sagte ich mir, fast gegen alle Erwartungen. Alter und Erinnerung. Willst du wirklich meine Geschichte hören? Wollte Pizzi sicher gehen. Ja, sagte ich und legte das Aufnahmegerät neben sie. Dann setzte ich mich bequem in ihrer Nähe auf das Sofa. Draußen strahlte unsicher die um diese Morgenstunde noch kraftlose Sonne. Am 11. März des Jahres 1924, so begann meine Oma, also vor 90 Jahren, war Carrey eine kleine, schläfrige Stadt. Der Frühlingswind wehte angenehm über das mittelalterliche Schloss, das einmal ungarische Grafen bewohnt hatten. Ihr Geschlecht hatte die Stadt Mitte des 13. Jahrhunderts gegründet und zur Anerkennung dieser schöpferischen Tat, die später zur Blütezeit der ganzen Region beigetragen hatte, wurde diese Stadt nach der adligen Familie Károly benannt. Ob ich das wusste? Ja. Mindestens 10% von den 20.000 Einwohnern der Stadt waren Juden. Von 20.000 Menschen waren also ungefähr 2.000 Juden, die nun 1924 erschöpft nach der Fastenzeit auf ein richtiges Purimfest hofften. Solch fröhliche Feiertage gab es für die Juden im Jahreslauf nur selten. Fröhlichkeit fungierte bloß als Mittel zum Zweck, sorgte für ein kurzweiliges Vergessen des Alltäglichen, des Banalen. Damit sollte man an das Wichtigste noch schärfer erinnert werden, welches nicht aus den Augen verloren werden durfte, das Lebensbestimmende. Stets mit jedem Gedanken um den Herrscher und Schöpfer der Welt kreisend, den Blick nach oben, Richtung Himmel gerichtet. Es wurde geglaubt, dass der Mensch von Gott erschaffen wurde. Also an und für sich war er, der Mensch, hilflos, abhängig von einer mysteriösen Kraft, die er, der Mensch, nicht imstande war, selbst zu begreifen. Über diese Kraft, ihre Verbote und Gebote, konnte man in einem Buch mit hebräischen Buchstaben nachschlagen. Einer seiner vielen Namen lautete Elohim. Natürlich meine ich die Bibel, das Alte Testament, die Bibel der Juden. Durch die Jahrtausende gewöhnte man sich an, den Trauertagen mehr Achtung als den Feiertagen zu schenken, denn sie waren es, die überwiegend den Lebensablauf einer jüdischen Familie bestimmten. Kummer war von Dauer, während das Lachen irgendwann erlöschte. Pizzi machte Halt, schaute mich blinzelnd an und sagte: Nie hätte ich gedacht, dass ich dieses biblische Alter von 90 Jahren erleben werde. Sie machte eine kurze Pause. Ihren Kopf leicht in die Höhe hebend, schaute sie auf die Wand, wo sich das Foto meines Großvaters befand. Sein Bild zeigte das Gesicht eines jungen, lachenden Mannes. 2007 starb mein Opa mit 96 Jahren. Er war 13 Jahre älter als Pizzi. Wir alle müssen irgendwann sterben, stellte Pizzi fest. Es ist nicht schön, alt zu werden, das kann ich dir sagen. Ein alter Mensch ist wie ein Kind, er braucht Liebe, viel Liebe. Es ist furchtbar, nicht mehr gebraucht zu werden, eine Last zu sein. Als ich noch jung war, galt ein 40-Jähriger schon als alt. Ein 50-Jähriger war schon sehr alt. Und ein 60-Jähriger, nun ja, eine solche Kuriosität zu entdecken war eine Seltenheit. Es gab sie, aber nur wenige, denn die meisten waren schon längst tot, bevor sie das 70. Lebensjahr erreichen konnten. Die Lebenserwartung war geringer als heute, viel geringer. Wenn ich damals gewusst hätte, dass ich 90 werde. Und die Zeit vergeht schnell. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich deine Hand gehalten habe, als du ein Kind warst. Ich habe dich jeden Tag zum Kindergarten gebracht und dich von dort abgeholt. Es scheint mir, als wäre es gestern gewesen. Und jetzt bist du 40. Das kleine Kind, das meine Hand gehalten hat und nicht losgelassen wollte, das immer wieder der Kindergärtnerin sagte, Pizzi anrufen, denn du wolltest nach Hause und bei mir sein. Pizzi lachte auf und sagte, interessanterweise kann ich mich besser erinnern an das, was vor vielen Jahrzehnten passiert ist, als an das, was vor einer Woche oder vor zwei Wochen geschehen ist. Es ist so, als lebte ich mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart. Und Zukunft, ha? An die Zukunft denke ich überhaupt nicht. Wozu? Was kann schon die Zukunft einer 19-Jährigen sein? Für mich gibt es bereits seit einer Weile keine Zukunft mehr. Für einen jungen Mensch, dessen Leben erst anfängt, für so jemanden gibt es unendlich viel Zukunft und kaum Vergangenheit, während es für einen alten Menschen wie mich so gut wie gar keine Zukunft mehr gibt. Nur noch Vergangenheit, nur die Erinnerungen eines Lebens, den Schatten. Die Jugend ist das Licht, das Alter ist der Schatten. Und vielleicht ist das Erwachsensein eine Mischung aus Licht und Schatten, nicht wahr? Jedenfalls ist es so allemal für mich, fuhr Pizzi fort. Ich kann mich an allerlei mögliche Kleinigkeiten erinnern, die sich in meinem Leben vor 50 oder 60 Jahren ereigneten, an die kleinsten Details, an die Farbe eines Kleides, an einen Knopf auf einem Mantel, an eine Bluse, an einen Haarschnitt. An eine Menge Details aus dieser Zeit kann ich mich einwandfrei erinnern und was vor einigen Wochen geschah, weiß ich nicht mehr. Ha. Mein Leben ist durch und durch ereignislos geworden, um nicht zu sagen langweilig. Allerdings beschäftige ich mich und Gott sei Dank ist mein Kopf noch in Ordnung. Ich kann noch denken, klar denken, findest du nicht? Ich bejahte. Meine Kehle ist ein wenig trocken, sagte Pizzi. Trink ein wenig Wasser, sagte ich. Pizzi nahm die schwere mit Mineralwasser gefüllte 2 Liter Plastikflasche in ihre beiden kleinen Hände und trank daraus so gut es ging. Besser, ich hatte Durst. Im Nahen Osten muss man viel trinken, sagte ich. Ich trinke ziemlich viel, sagte Pizzi. Gut, sagte ich. Du sollst auch viel trinken, sagte Pizzi. Du hast recht, sagte ich. So pflegte ich es oft zu sagen, als ich noch jung war. Monto Pizzi. Pizzi hat recht. Ja, sagte Pizzi plötzlich, nun ist sogar mein letzter Freund gestorben, Solico. Er war 93. Wir haben uns sehr viele Jahre gekannt. Schon in Rumänien kannten wir einander und waren befreundet. Du weißt es ja, er war der Letzte aus meiner Generation, den ich kannte. Alle anderen sind gestorben. Nicht mehr viele sind übrig von dieser bald ganz und gar verschwundenen Generation. Es dauert nicht mehr lange, bis alle gestorben sind. Es ist nur natürlich so. Vor 2 Wochen brachte mir dein Vater das Telefon. Solico witzelte erst mit ihm und dann mit mir. Er war guter Laune. Ich sagte zu ihm, Solico, das Alter ist so grauenvoll. Und er beruhigte mich, so wie er in früheren Zeiten seine Patienten beruhigt hatte. Er war der beliebteste Arzt in Carrey und Umgebung. Alle liebten ihn. Und als er in den 70ern nach Israel emigrierte, war er auch hier sehr beliebt und geschätzt. Er praktizierte noch jahrelang in seinem Beruf in Israel und ging sehr spät in Rente. Sie sind ja gesund, sagte Solico zu mir. Sie haben gar kein Problem. Und ich sagte zu ihm, Solico, das Alter ist das Problem. Und er meinte, ich solle mich nicht beschweren, meine Situation könne schlimmer sein, viel schlimmer. Da musste ich ihm recht geben. Sie müssen mir dennoch zustimmen, dass das Alter nicht gerade ein Zuckerschlecken ist. Solico lachte, ich lachte, wir beide lachten. Kein Zuckerschlecken, sagte er. Gewiss, da muss ich Ihnen zustimmen. Und so redeten wir lange noch am Telefon. Er erzählte mir etwas über seine Familie, ich erzählte ihm von meiner. Häufig erwähnte er seinen Enkel, der in der Armee gestorben war. Eine Tragödie, pflegte Solika zu sagen. Und manchmal redeten wir über seine Frau, die viele Jahre krank war. Sie hatte Alzheimer. Jahre über Jahre war sie nicht bei sich, nur noch ein Schatten ihrer selbst, und er, Solika, musste all dies miterleben. Eine Frau, die er liebte, die aber seelisch längst tot war. Sie vegetierte nur noch vor sich hin. So ist Alzheimer, sagte Solika. Glücklicherweise hatten beide Unterstützung. Eine ungarische Haushaltshilfe passte auf alles auf, schaffte Ordnung, kochte und erledigte alles, was nötig war. Sie sorgte für einen ordentlichen und sauberen Haushalt und gab sich redlich Mühe, es den Alten so bequem wie möglich einzurichten. Ein Segen, sagte Solika über seine Haushälterin. So verlief alles einigermaßen erträglich. Solikas Frau konnte zu Hause bleiben. Am nächsten Tag kam dein Vater zu mir. Er war blass, aufgeregt. Ich fragte ihn, was los sei. Er sagte, ich solle mich nicht aufregen. Warum sollte ich mich aufregen, fragte ich ihn. Solika ist heute Morgen gestorben. Er fühlte sich nachts nicht wohl, fuhr dein Vater langsam fort. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und starb. Pizzi schaute ins Leere, seufzte und sagte, nur ein paar Stunden vorher habe ich noch mit ihm gesprochen, gelacht, er hat mich beruhigt und kurze Zeit später ist er nicht mehr da. So schnell kann es gehen. Er hatte ein schönes Leben und einen leichten Tod, sagte ich. Viele würden sich so etwas wünschen, nur dass nicht alle so ein Glück haben. Ja, sagte Pizzi, das sagte auch dein Vater zu mir und ich stimme natürlich zu. In der Tat hatte er ein schönes Leben gehabt, eine gute Familie. Ja, ich denke, Solika war zufrieden mit seinem Leben. Ich glaube, er starb glücklich. Als Arzt wusste er mehr über den Körper als ich. Er wusste genau, was das Alter bedeutet. Solika hatte viele Menschen sterben sehen. Es ist nur, dass es so schnell ging, verstehst du? Ich nickte. Er war mein letzter Freund, sagte Pizzi mit trauriger Stimme. Ich kenne keinen Menschen meiner Generation mehr.
Robert Scheer aus dem Buch Pizzi, Erinnerungen an die Ghettos Karaj und Satu Mare und die Konzentrationslager Auschwitz, Waldorf und Ravensbrück. Wir hören nachher noch mehr aus dem Buch, hören jetzt ein paar Takte Musik und reden dann nochmal mit ihm über das Buch. Das Lokalmagazin live am Montagvormittag, zu Gast Robert Scheer mit dem Buch Pizzi, Erinnerungen an die Ghettos Karaj und Satu Mare und die Konzentrationslager Auschwitz, Waldorf und Ravensbrück. Du hattest die Idee, deine Oma ein Denkmal zu setzen mit dem Buch, hast auch quasi das Dramaturgische drumherum geklärt gehabt, aber wie bist du dann vorgegangen? Wie ist dein Schreibprozess? Wie läuft es bei dir ab, wenn du quasi ja, so ein Skript hast und eine Idee hast und dann muss ein Buch draus werden?
Ja, es fiel mir sogar äußerst schwer. Ich habe über Monate an diesem sehr persönlichen Text gearbeitet. Niemals habe ich mehr als eine Seite pro Tag geschafft. Aber nicht aus Arbeitsökonomie wie Thomas Mann zum Beispiel, sondern weil meine Seelenhaushalt es brauchte. Ich gebe zu, ab und zu wurden meine Augen nass. Es war nicht immer einfach, das Buch fertigzustellen. Ich denke, die Arbeit daran war eine der schwierigsten Aufgaben, die ich in meinem bisher bewältigen musste. Auf jeden Fall war es der schwierigste Text, den ich je geschrieben habe. Und dabei habe ich ihn nicht einmal selbst geschrieben. Also vielleicht deswegen.
Ja, wie hast du das geschafft? Wie hast du dich quasi auch vor dir selber geschützt ein bisschen?
Ja, weil es dauerte viele Monate, bis ich mit der Übersetzung aus dem Ungarischen fertig war. Und weil ich kein Übersetzer bin, klang alles ein wenig wie Hertha Müller. Also, aber es war Deutsch sozusagen, aber es klang ein wenig fremd. Also Nobelpreis verdächtig. Aber dann, Gott sei Dank, mein Lektor und Freund Florian Hunger und wir haben daran gearbeitet und es klingt jetzt besser und ich bin sehr froh, wie es geworden ist.
Wie wichtig ist der Lektor und was hat er gemacht?
Ja, weil, wie gesagt, ich bin kein Übersetzer und es klang ein bisschen fremd. Ich musste den Text viele Male bearbeiten und danach kamen auch die Dokumente. Also es gab immer wieder was zu tun.
Er hat den harten Lektorhund gemacht und immer wieder gesagt, so geht das nicht, oder?
Ja, ja.
Wie gehst du damit um? Hast du es dann akzeptiert oder sagt man manchmal auch, nee, die Stelle ist, die bleibt so?
Also einfach, ich habe keine Hertha Müller mehr gelesen, sondern andere Texte.
Wenn es eben so ein persönlicher Text ist und auch um sowas wie Heimat auch geht, ne, was man bei so einer Familie, was ja ganz schwierig ist, ne, wenn man in Siebenbürgen aufwächst und da wächst und da schon verschiedene Nationalitäten gehabt hat, dann nach Israel geht und du jetzt als Wahldeutscher hier bist,
ja.
Was ist Heimat für dich? Wo ist deine Heimat oder was kann es sein?
Gute Frage. Wenn ich das wüsste, wäre es auch gut. Nicht mal die Sprache ist. Viele Schriftsteller sagen, die Sprache wäre meine Heimat, aber Ungarisch ist meine Muttersprache. Dann habe ich Rumänisch gelernt, das war auch wie eine Muttersprache. Dann Englisch, Hebräisch. Dann kam Französisch und Deutsch, meine letzte Sprache. Also ich weiß nicht, die Sprachen sind eigentlich auch keine Heimat. Was die Heimat ist, ist ein Geheimnis.
Und du schreibst in auf Deutsch?
Auf Deutsch. Ich bin ein deutscher Schriftsteller.
Und hast jetzt eben aber auch mit deinen ungarischen Wurzeln dich wieder auseinandergesetzt in der Sprache. Wäre das auch mal was? Oder?
Also übersetzen ist einfach nicht für mich, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre es nicht zustande gekommen, dann musste ich selber das machen.
Und klar, du hast gesagt, dir kamen die Tränen, du konntest nicht immer so ewig dran arbeiten. Was war das Härteste, was sind die härtesten Stellen in dem Buch für dich gewesen?
Ja, also es gibt viele erschütternde Szenen, zum Beispiel, was im Waldorf passiert ist. 50 Häftlingsfrauen wurden auf der Ladefläche eines LKWs in den Wald gefahren. Plötzlich stoppt der Wagen mitten im dichten Wald und die Frauen müssen absteigen. Der SS-Fahrer und die Lageraufseherin verschwinden im Gebüsch und haben Sex miteinander. 50 Stück Frauen müssen den beiden dabei zusehen. Stück, so haben sie sie wirklich genannt, wenn sie sie angefordert haben. Also dann, daran kann man erkennen, dass sie sie nicht als Menschen betrachtet haben. Also solche Dinge sind nicht passiert. Damals waren Sex, Porno und solche Sachen in der Öffentlichkeit einfach nicht üblich. Und solche Szenen kommen vor und es ist tatsächlich passiert.
Was hat es mit deiner Oma gemacht? Was glaubst du, wie hat sie sich durch diese Jahre in den KZs und in den Ghettos auch verändert?
Also sie hat diese Sache nicht überwinden können, nicht ganz, weil sie hat ihre ganze Familie verloren. Aber im Buch ist nicht alles nur tragisch, also am Anfang, es ist über das Leben und ihre erste Liebe. Also es gibt auch fröhliche Leben, wie das Leben damals war. Also sie war eine Optimistin, also sie hat das Leben nicht aufgegeben, im Gegenteil, sie hat bis zum Ende gelebt und war sehr fröhlich.
Ist sie in Israel heimisch geworden?
Kann man sagen, sie hatte aber die Sprache nicht ganz gesprochen, aber ja, also weil die Familie dort war, ihre Heimat war, wo die Familie war. Also das war ihre Heimat.
Aber das war dann, hat sich eher auf einen kleinen Familienkreis, Freundeskreis beschränkt und so Interaktion mit vielen Israelis waren dann ohne Hebräisch nicht möglich.
Ja, also sie hatte die Freunde von der alten Heimat, die Ungarisch sprachen oder Rumänisch oder sie war die einzige in der Familie, die auch Deutsch gesprochen hat, weil sie war in einer deutschen Schule, bis sie das konnte. Und sie sprach gut Deutsch. Also sie hat eigentlich das Buch auf Deutsch gelesen und das ist, was mich freut, weil sie hat das gelesen und es hat ihr gut gefallen.
Sie hat es auf Deutsch gelesen, nachdem du es quasi geschrieben hattest. Das hat sie noch erlebt vor ihrem Tod.
Ja, ja.
Das ist ja schon eine wunderbare Familiengeschichte dann auch.
Ja, danke. Ja, deswegen würde es mich auch freuen, dass wenn die Zuhörer einfach in die Buchläden gehen und das Buch bestellen, das würde mich freuen.
Wenn du hast es jetzt aber auch ein bisschen überarbeitet. Wie viel hast du von dir noch hinzugefügt? Wie viel ist da ein bisschen Fiktion auch noch dabei?
Es gibt keine Fiktion. Ich habe einfach das als Dialog gemacht, so, weil sie hat das Buch, wie gesagt, für mich und meinen Bruder geschrieben und das ist, sie spricht uns auch an. Also das mehr so für alle Leute zugänglich zu machen. Dann habe ich das Buch Pizzi so gemacht, dass es mit dass ich mit ihr spreche, ich nehme diese Gespräche auf und sie erzählt, aber sie erzählt.
Was hat dein Bruder gesagt und der Rest der Familie, dass du die Familiengeschichte so öffentlich jetzt machst?
Ja, sie freuen sich alle. Mein Bruder kann leider das Buch nicht lesen, weil er kann kein Deutsch. Er lebt in Dublin in Irland. Aber seine Frau spricht Deutsch, vielleicht wird sie das für ihn übersetzen.
Und dann kannst du es nochmal ins Englische übersetzen.
Ja, das hängt nicht von mir ab, aber wenn viele Leute in die Buchhandlungen gehen und das Buch bestellen, dann vielleicht wird es auch auf eine der Sprachen kommen. Ich bedanke mich im Voraus, Pizzi.
Ich würde sagen, wir steigen nochmal ein ins Buch. Du hast nochmal eine Stelle ausgewählt oder wir machen da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Ja. Die Anfänge in der Heimat, in der ungarisch-rumänischen Heimat.
Familienleben in Carrey. Ich weiß nicht, wie es bei meiner Geburt war. Wahrscheinlich freuten sich meine Eltern über ihr viertes Kind. Vermutlich sehnten sie sich jedoch nach einem männlichen Kind, einem Erben. Für die Juden ist es ja wichtig, jedenfalls war es damals wichtig, einen Sohn zu haben. Deswegen wollten auch meine Eltern bestimmt einen Sohn haben. Aber sie haben mich bekommen, ein weibliches Wesen. Ich war das vierte Kind, die vierte Tochter. Noch eine Tochter hat mein lieber Vater vielleicht gedacht. Vielleicht dachte er aber auch nicht so. Nein, bestimmt war es ihm vollkommen recht, so wie es war. Sicherlich freute er sich über mich. Wir waren eine glückliche jüdisch-orthodoxe Familie, sagte Pizzi. Ja, meine Eltern waren religiös und stammten selbst aus religiösen Elternhäusern. Damals war die Welt noch anders, nicht so schnelllebig wie heute. Auch die Menschen waren anders. Alles war anders. Leona war 13, Anna 10 und Ilona 7 Jahre alt, als ich geboren wurde. Meine Mutter Gisela, geborene Schlesinger, war ca. 34 Jahre alt, als sie mich gebar. Nach mir kam noch der lang ersehnte Sohn Belushko zur Welt. Bei seiner Geburt freuten sich meine Eltern gewaltig. Mein Vater hieß Hermann Meisels. Er war Holzhändler. Dieser Beruf war ihm vertraut, denn sein Vater übte denselben Beruf aus. Er hatte einen Holzhandel in einem Ort namens Körösmezsö. Dort in Körösmezsö wurde mein Vater geboren. Heute liegt der Ort in der Ukraine, früher war er Teil der österreich-ungarischen Monarchie. In meiner Zeit als Kind war Carrey eine ländlich geprägte Provinzstadt mit mehr als 2000 Juden, die zum großen Teil Geschäftsleute oder Gewerbetreibende waren und ihnen war es gestattet, ihre Religion frei auszuüben. Zwei große Synagogen gab es in der Stadt, eine orthodoxe und eine liberale. Es gab Schächter, Scheuchet, wie es auf Jiddisch hießen. Es gab eine Schlachterei, die die Juden mit einer Vielfalt an Fleisch belieferte. Metzger, die alles nach jüdischer Sitte herstellten, gab es ebenfalls. Es gab auch kulturelle Einrichtungen, zum Beispiel solche, in denen man Religionsunterricht erhalten konnte. Wir nannten sie Talmud Tore. Es gab Rabbiner, die Beerdigungsgesellschaft Hevra Kadisha, eine Organisation für jüdische Frauen, Sozialhilfe für Bedürftige, eine Schule, zwei zionistische Jugendorganisationen, Noar Zioni und Beitar. Natürlich gab es auch Friedhöfe. Zwei Friedhöfe gab es. Über wen soll ich erzählen? Fragte Pizzi. Erzähl etwas über deinen Vater, sagte ich. Über meinen Vater? Pizzi strahlte plötzlich. Ihre traurige Miene wandelte sich in Fröhlichkeit, sie wirkte positiv betroffen. Ich wusste, wie sehr sie ihren Vater liebte und sie sich ihm verbunden fühlte. Bevor mein Vater heiratete, sagte Pizzi, hatte er einen Textilhandel in der Stadt Sighet, den er gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner führte. Während des Ersten Weltkrieges zog mein Vater, wobei er den Wünschen meiner Mutter folgte, nach Carrey, wo er ein altes, mit einem Schiffdach versehenes Haus kaufte, das er mit der Zeit renovierte und in Ordnung brachte. Das Besondere an dem Haus war, dass es einen riesengroßen Hof und großen Garten gab, die beide für die Lagerung von Brennholz und Brettern ausreichten. Ich wurde in dem Zwei-Zimmer-Haus geboren. Die friedliche jüdisch-orthodoxe Familie lebte ein glaubenstreues Leben, ohne es zu übertreiben. Was war deine erste Erinnerung? Fragte ich. Meine erste Erinnerung? Wahrscheinlich ist meine erste Erinnerung die Hochzeit meiner Cousine Piroschka Schlesinger, sagte Pizzi, bei der ich Brautjungfer war. Ich gefiel mir selbst sehr mit meinem rosa Seidenkleid. Am Tag der Hochzeit war Großvater Mohr Schlesinger 84 Jahre alt und schon sehr schwach. Sein Sohn war der Vater der Braut Dejö Schlesinger. Mohr sagte zum Vater der Braut, er solle ruhig zurück zu der Hochzeit gehen, er wolle nicht stören. Der alte Mann war ganz klar. Und so geschah es auch, es wurde weiter gefeiert und nach der Hochzeit versammelten sich die Töchter und zwei Söhne meines Großvaters, seine anderen zwei Söhne Nazi und Wilmosch waren längst in die USA ausgewandert, um sein Bett, wo Mohr in aller Stille in die Ewigkeit ging. Er rezitierte sogar selbst das Totengebet Vidui. Mein Großvater mütterlicherseits war früher Buchhalter beim Holzdepot Bing und Singer gewesen, aber als die Familie größer wurde, insgesamt 10 Kinder, konnten sie von dem Beamtenlohn nicht mehr leben. Also eröffnete er einen Gewürzladen, der hauptsächlich eine Kneipe war, und dank diesem Geschäft konnte er seine 6 Töchter mit einer Aussteuer für ihre Hochzeiten versehen. Meine Großmutter Malka war eine sehr scharfsinnige, geschickte und kluge Frau. Ihre Figur war meiner ähnlich. Eine schöne Frau also, sagte ich geschwind. Pizzi lachte und meinte, sie wäre nicht so schön, sie sei ja nicht einmal 1,5 Meter groß und ein wenig übergewichtig, nein, sie sei nicht schön. Meine Großmutter, fuhr Pizzi fort, war viel klüger als ich. Sie starb 1938. Sie war knapp so alt wie ich heute. Dennoch konnte sie das Leben der Großfamilie leiten. Sie war eine großartige Frau. Bist du auch, sagte ich. Bin ich wirklich nicht, sagte Pizzi bescheiden und erzählte weiter. Meine Familie wohnte in einem Viertel der Kleinstadt, in dem es außer uns keine Juden gab, nur Ungarn und Rumänen. Mit allem pflegten wir ein gutes Nachbarschaftsverhältnis, es gab mit niemandem Streit. Mein Vater war ein sehr kluger, weiser, toleranter Mensch. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was für eine Schule er besucht hatte. Ich weiß nur, dass er in Lemberg aufwuchs, bei seinem Großvater namens Berisch. Mein Vater besuchte dort, bis er 14 Jahre alt war, die Yeshiva und bekam Privatstunden von einem Lehrer aus Wien. Dieser war aus seinen akademischen Tätigkeiten entlassen worden, weil er zu viel Alkohol trank. Und nun will der Staat Israel alle Haredim von ihren Yeshivas in die Armee holen, sagte ich. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht, sagte Pizzi. Man kann es so oder so sehen, sagte ich. Es wird behauptet, alle müssen zur Armee, was eine Zumutung ist, eine falsche Einstellung, so als wären alle Menschen für so etwas geeignet. Männer müssen 3 Jahre dienen, Frauen 1 Jahr weniger. Du hast nicht gedient. gedient, sagte Pizzi. Nach 2,5 Monaten wurde ich entlassen, sagte ich, weil ich nicht mehr dienen wollte. Ich war also drin und wusste, dass ich so bald wie möglich raus muss, obwohl ich erst 18 oder 19 war. Auch wenn mich einige als einen Träumer und als dumm bezeichnen, aber ich bin überzeugt, die Armee muss abgeschafft werden. Und zwar alle Armeen der Welt. Ich kann mich in die Gläubigen einfühlen, die unter gar keinen Umständen Soldaten sein möchten. Letztendlich bin ich nicht viel anderes als diese Yeshiva-Leute, obwohl ich kein Gläubiger bin. Nein, ich bin ein Agnostiker, denn ich habe keine nennenswerte Erkenntnis darüber, ob es nun einen Gott gibt oder nicht, während die Gläubigen gnostisch sind. Sie glauben, die Wahrheit zu kennen. Hier haben die Yeshiva-Besucher und ich ganz andere Ansichten, das ist wahr. Aber sie und ich haben gemeint, dass wir unser Leben selbst bestimmen wollen. Sie denken, dass der Gott der Bibel ihr Leben bestimmt und sie möchten beten und lernen. Und ich meine, es sei die Kunst, die das Leben bestimmen sollte.
Robert Scheer aus dem Buch Pizzi, Erinnerungen an die Ghettos Karaj und Satu Mare und die Konzentrationslager Auschwitz, Waldorf und Ravensbrück. Es erscheint diese Woche und ist in allen Buchhandlungen verfügbar, bestellbar, online sowieso auch. Wie sieht's aus? Gehst du auf Lesereise auch? Hast du da was geplant?
Ja, es gibt einige Lesungen, demnächst in einem Altersheim und das wäre schön auch in Schulen und solche Veranstaltungen wären sehr schön zu haben. Also wer mich als Leser für Schulen oder irgendwo braucht, der bin ich ja hier, bitte.
Wenn das Buch rauskommt, ist es ja auch ein bisschen wie eine Geburt, wie ein Baby und man guckt aber auch schon wieder nach dem nächsten Projekt. Was ist bei dir jetzt gerade in der Schublade, in der Mache?
Ja, wir werden sehen, auch bei Pizzi. Es gibt noch einen Teil im Kommunismus, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn Sie meinen Großvater kennenlernt im Zug. Also diese Sachen kommen, also vielleicht in einem anderen Buch, das würde mich auch sehr freuen.
Es könnte quasi eine Fortsetzung geben, ja, für Sie.
Ich hoffe.
Da gibt es noch genügend Aufschriebe. Sie hat auf Ungarisch geschrieben, handschriftlich?
Ja.
Alles?
Ja.
Wie viele Seiten waren das? Das muss ja...
Ja, es ist schwierig, weil die Seiten ändern sich, man schreibt größer, also ich weiß nicht genau, aber...
Auf Einzelblätter oder hatte sie da so ein Buch?
Ja, und sie hat sehr schön geschrieben, das war kein Problem. Und nur die Übersetzung, es war schwierig für mich, aber ich freue mich, dass es hat sich gelohnt, glaube ich. Also das Buch sieht sehr schön aus auch. Es gibt viele Abbildungen, viele Dokumente, Fotos, die einfach Gänsehaut, würde ich sagen. Sehr empfehlenswert.
Fotos aus der Zeit ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, ne? Dass wenn man als KZ-Häftling, dass man da ein Foto von sich hat?
Also dort, nee, keine Fotos, aber es gibt zum Beispiel eine Zeichnung von einer Frau, die wir aus einem Museum aus Holland, ich denke aus Amsterdam bekommen haben, so eine Zeichnung von einer Frau in Ravensbrück. Sie hat selber das und es gibt interessante Momente im Buch.
Robert Scheer, Pizzi, Erinnerungen an die Ghettos Karaj und Satu Mare und die Konzentrationslager Auschwitz, Waldorf und Ravensbrück. Jetzt habe ich es aber oft und lange gesagt, jetzt beherrsche ich es so langsam. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Toi, 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 alles Gute für das Buch und auch die weiteren Projekte. Das war's Lokalmagazin live am Montagvormittag. Die Wiederholung dann am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8. Und 7 Tage lang komplett in der Mediathek und dauerhaft aber auch als Podcast zum Nachhören. Alle Wortbeiträge und das komplette Interview hier mit Robert Scheer. Danke fürs Zuhören. Wir sind am Freitag wieder live für euch da. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.